Jetzt sind wir da. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Lang ist her, wir haben also lange Zeit nicht aufgezeichnet, beziehungsweise aufgezeichnet haben wir vielleicht schon, aber ausgestrahlt haben wir wenig. Ich freue mich ganz herzlich auf der anderen Seite den Thorsten Lehmhuis begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo Jens.
Wir haben ja schon eine längere Geschichte hinter uns. Wir haben also, wenn ich das verraten darf, schon mal versucht, diese Sendung aufzuzeichnen, was leider ein bisschen an technischen Hürden gescheitert ist. Und ich habe aber gute Hoffnung, dass es diesmal klappen wird. Und ja, freue mich auf unser Gespräch, Gespräch 2.0 sozusagen.
Genau, was wir damals geredet haben, habe ich hoffentlich vergessen. Also, das ist ja auch schon eine Zeit lang her, das habe ich vergessen. Da kann ich alles frisch erzählen.
Sehr schön. Ja, der eine oder andere von unserer Hörerschaft wird vielleicht den Namen Thorsten Lehmhuis noch aus dem Heise Verlag kennen. Thorsten, du hast lange Zeit für die CT oder auch für Heise an sich.
Heise war ich 22 Jahre tatsächlich insgesamt, ja.
Ja, das ist lange. Das Kernel-Log geschrieben, zumindest bist du mir da so in Erinnerung geblieben. Also daher kenne ich sozusagen deinen Namen und wir haben uns dann auch irgendwann mal auf den Linux-Tagen kennengelernt. Aber war das dein Start in den Berufsalltag, der Heise Verlag, oder wie ging es eigentlich bei dir los? Wie bist du zu Heise gekommen?
Also tatsächlich, die ganze Story ist, dass ich bei CT tatsächlich knapp 18 Jahre Redakteur bzw. Volontär war, also geschrieben habe. Aber die ganze Story ist, dass ich ein Quereinsteiger bin. Das sind bei CT, glaube ich, auch heute immer noch die meisten. Ich war aber ein besonderer Quereinsteiger, wenn ich war eigentlich gelernter Landwirt oder Landwirtschaftsgeselle, hieß es. Ich kam halt vom Bauernhof und da hieß es, ja, der Junior macht den Hof. Und zum Ende der Ausbildung habe ich beschlossen, nee, das ist doch nicht meins. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin nach Hannover gegangen, habe erst Zivildienst gemacht, dann bei Phobis tatsächlich gearbeitet und dann habe ich als technischer Assistent bei CT angefangen. Das heißt, ich habe da Mainboard-Tests, Festplattentests, Grafikkartentests, so die nackten Zahlen erfasst und so. Und in der Hardware war ich tatsächlich immer der Einzige, also das war ging rund um Hardware und das war damals im Erdgeschoss bei CT und da war ich der einzige richtige Linuxer. Die Linuxer saßen im ersten Stock. Das heißt, alle Hardwareler mit Linux-Fragen kamen zu mir. Und nachdem ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich will mal schreiben, kam es dann auch so, okay, ich habe dieses ganze Wissen erarbeitet, um diese Fragen zu Hardware und Linux zu beantworten, indem ich die Kernel-Mailing-Liste verfolgt habe. Und habe ich gedacht, ach, diese Fragen werden die Leser auch haben und habe halt versucht, das irgendwie aufzuschreiben. Und das Problem dabei ist eben, einerseits ist es natürlich irgendwie wichtig, weil zum Beispiel, wenn ich mir ein modernes Notebook nehme, da sind irgendwie wahrscheinlich 200 verschiedene Treiber. Ich habe nie genau nachgezählt, die da werkeln. Und die muss natürlich irgendwer geschrieben haben. Und die müssen natürlich auch alle da sein, damit alles funktioniert. Und deswegen war dieses Kernel-Log so ein Kompromiss, wo man irgendwie den Kleinkram erwähnen konnte, der es sonst normalerweise nicht in die Nachrichten schafft, genau.
Hast du dann bei Heise einen Schreibkurs quasi gekriegt?
Oder das ist ein Volontariat, nennt sich das. Das ist praktisch eine zweijährige praktische Ausbildung mit einem vierwöchigen Lehrgang. Ich glaube, das funktioniert heutzutage immer noch ähnlich.
So und nicht das damals. Darf man fragen, was deine Eltern zu deinem Beruf jetzt gesagt haben? Weil meist ist es ja so, dass dann man schon...
Die waren nicht sonderlich glücklich.
Ja. Also das kenne ich zumindest auch aus vielen anderen Bauernhöfen, dass dann man doch plant mit den Junioren, dass die das
übernehmen. Es war ein Milchviehbetrieb, das heißt morgens um 5 aufstehen, abends um 7 war Feierabend, mittags eine Stunde Mittagspause. Und ich sage mal, wenn ich morgens die Kühe vom Feld geholt habe, dann habe ich die Frühschicht zu VW fahren sehen. Die kamen dann kurz nach dem Mittagessen nach Hause und die hatten damals irgendwie 35 Urlaubstage im Jahr, glaube ich, oder keine Ahnung. Und ich glaube, 28-Stunden-Woche waren damals zur Debatte. Und haben wahrscheinlich am Ende mehr Geld nach Hause gebracht. Also das war dann so die Überlegung, dass ich dachte, nee, irgendwie ist das doch nicht meins.
Ja, okay. Ja,
aber jetzt sind wir vom Thema ein bisschen weg, ja.
Genau. Ja, nee, und dann hast du dann die ganze Zeit das Kernel-Log geschrieben. Gab es da eigentlich sozusagen auch Rückmeldung von den Leserinnen und Lesern? Haben die das gut gefunden? Sollte das mehr werden?
Also die Leser haben das immer sehr geschätzt. Die Frage ist bei sowas immer, wie viel haben es geschätzt? Also im Vergleich zu anderen Artikeln gab es sehr viele Rückmeldungen. weil es halt auch in gewisser Weise ein Service war, den man sonst kaum irgendwo kriegt, wo man, wo eben so die Details zur Kernentwicklung aufgeschrieben werden und eben auch neue Treiber und so weiter. Und es auch versucht wurde, für normale Menschen zu erklären. Das macht ja sonst kaum jemand. Innerhalb der CT war ich eigentlich von Anfang an schon so ein bisschen wollen die Leute das so genau wissen? Das stand immer zur Debatte und man hat mich durchaus gewähren lassen, aber auch manchmal so haben mich die Kollegen so ein bisschen belächelt, aber natürlich verändert sich sowas wie CT auch immer ein bisschen mit der Zeit. Und das Themenspektrum ist breiter geworden und das Heft nicht dicker geworden ist, geht es aber natürlich nur, wenn irgendwas anderes sozusagen weniger detailliert beschrieben wird. Und da war es eben so, dass das Kernel-Lock immer mehr zur Spezialsache geworden ist, so ähnlich wie das Prozessorgeflüster war. Es hatte halt seine Fanbase, aber die schrumpfte halt vielleicht auch mit dem Alter.
Ich habe das auch immer sehr gerne gelesen und genossen, muss ich sagen. Aber es ist auch so, dass meine Interessen sich
das
auch
verschoben. Freut mich, ja.
Deswegen, also ich würde das nach wie vor sehr gerne lesen. Aber ich muss sagen,
es ist halt nicht so viel Zeit am Tag. Man muss sich überlegen, wofür man die Zeit investiert. Und am Ende ist das alles nicht so wichtig, wenn es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist eben genau das entscheidend.
Genau.
Und dann wird es schwer, dieses Wissen irgendwo zu finden. Richtig. So würde ich sagen.
Genau. Ja. Ja, ich hab halt gerade so überlegt, ich habe einen ganzen Stapel CTs hier liegen. Also ich habe sozusagen, ich habe vor langer Zeit mal sozusagen die CT in Papierform bestellt und die auch wirklich regelmäßig gelesen. Dann irgendwann wurde das weniger. Dann lagen sozusagen so bergeweise CTs hier rum und dann habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich keine gute Idee. Bestellst die CT ab, also die CT-Papierversion ab und nimmst die elektronische Version. Also das ist gut als Nachschlagewerk festgestellt, aber nicht zum Lesen. Und dann habe ich mir wieder die Papierversion bestellt, weil das ist wirklich sowas, was ich zwar jetzt nicht regelmäßig lese, aber wo ich mich dann irgendwann mal hinsetze, mal einen halben Tag und dann mal die alten durchblättere und dann sozusagen ein bisschen was nachhole.
So habe ich tatsächlich damals Linux gelernt. Ich war lange Zeit OS2-User und als ich dann Linux gelernt habe, habe ich mir die CTs der letzten 3 Jahre aus dem Keller geholt und alle Linux-Artikel mal quer gelesen. Cool. Das war Ende der 90er dann. Und so ging's los.
Genau. Ja, und dann hast du irgendwann mich schockiert sozusagen. Also ich las das, dass du irgendwann den Heise-Verlag verlassen wirst und dass demzufolge auch das Kernel-Lock dann in der Form nicht mehr geben wird. Wie ist es dann weitergegangen nach Heise, nach deiner Heise-Zeit?
Ja, tatsächlich habe ich halt, ich will nicht sagen Midlife-Crisis, das wäre jetzt übertrieben, ich habe einfach überlegt, wie komme ich bei CT weiter klar? Wie ist mein Wissen da noch gefragt? Ich brauche noch 20, 25, 30 Jahre bis zur Rente und dann habe ich irgendwie beschlossen, nee, irgendwie mit dem Kernel-Lock, das fällt da auf jeden Fall irgendwann hinten runter, aber ich mache es halt gerne und dann habe ich halt überlegt, was kann ich eigentlich noch? Und dann habe ich halt versucht, im Linux-Kernel-Umfeld, wie ich da vielleicht irgendwie sozusagen alternatives Einkommen generieren kann. Und da hatte ich eigentlich 2017 schon mal so ein bisschen mit Regression Tracking gemacht, weil ich immer wieder gesehen hatte bei der Kernel-Log, bei der Recherche fürs Kernel-Log, okay, der Linux-Kernel hat eigentlich eine Policy, es darf keine Regressions geben. Also, dass irgendwas, was mal funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, das sollte eigentlich nicht passieren. Aber letztendlich passiert das eben doch, weil Bugs passieren. Ich hoffe, der Kater miaut nicht zu sehr dazwischen gerade. Deswegen habe ich mal angefangen, diese Regressions zu tracken, ob alle die von den Nutzern gemeldet werden, auch tatsächlich korrigiert werden. Weil ich hatte immer den Eindruck, dass gerade schlecht gemeldete Regressions tatsächlich gar nicht korrigiert werden. Und das ist auch gut angekommen, aber das eben nebenher zur normalen Arbeit zu machen, war halt ziemlich viel aufwendig. Und deswegen habe ich versucht, darüber sozusagen jetzt einen Job zu finden, finanzielle Unterstützung. Und das ging dann los mit einem EU-Projekt, was mich gesponsert hat, sozusagen einen Bot zu entwickeln, mit dem man dieses Tracking so ein bisschen automatisieren kann. Weil das ist nötig, weil die Kernel-Entwicklung erfolgt halt wie eh und je immer noch per E-Mail. Und Die Kernentwickler sind auch sehr, sehr unwillig, irgendwie Bugzilla oder so zu benutzen. Das könnte ich später noch genauer erklären, warum. Und deswegen braucht es da halt so ein bisschen so eine Sonderlösung, die idealerweise auch nicht, auch kein Extraaufwand für die Entwickler macht, weil dann wird sie sowieso nicht benutzt, weil die sehr, sehr wenig Bock haben auf extra Aufwand. Kann man auch verstehen, die haben sowieso schon viel zu lange To-Do-Listen. Und den habe ich dann geschrieben und das Projekt war aber auf ein Jahr befristet. Und mittlerweile habe ich eine Firma gefunden, die mich so ein bisschen dafür weiter bezahlt, damit ich das weitermache.
Cool. Also vielleicht eine kurze Frage, was ist ein BU-Projekt?
Ein EU, von der EU.
EU. Ah, ich habe BU. Okay, nee, gut, dann ist es klar.
Ja. Von NGI Pointer, die sponsern manchmal gewisse Sachen, gerade im Open Source Umfeld sozusagen, damit Europa da besser dasteht oder auch europäische Firmen besser klarkommen.
Mhm. Okay.
Das ist so eine Dachorganisation, da gibt es verschiedene Projekte, die dann wieder mal Gelder ausschütten.
Das ist sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, das, was du jetzt immer noch machst, dass du sozusagen jetzt...
Das genau, ich gucke sozusagen, meldet irgendwer irgendwo einen Fehler und wenn ich das sehe, dann packe ich den halt sozusagen, erzähle ich diesem Bot davon und dann versucht der Bot zu gucken, hey, kommt irgendwann mal, geht die Diskussion da weiter oder kommt die zum Stehen? Und wenn ich das sehe, dass die eben nicht weitergeht, dann schreite ich da ein. Oder der Bot guckt eben auch nach Patches, die eben auf diesen Report verweisen. Mhm. Und zum Beispiel, wenn die gepostet werden oder wenn die committed werden. Und ja, wenn sie committed werden, ist die Regression natürlich, sollte sie gelöst sein und dann wird sie auch automatisch geschlossen. Und das passiert tatsächlich über so Link-Tags, die in den Commits sind. Wenn die Entwickler die setzen, dann sollte das praktisch keinerlei Overhead für den Entwickler haben, weil das sollten sie eigentlich vorher schon machen. Das Problem ist, dass die Entwickler sie halt doch gerne mal vergessen. manchmal kriegen sie dann Ruffel von Linus Torvalds persönlich, aber ja, das ist so ein bisschen was mich dann immer wieder beschäftigt hat. Da muss ich nochmal gucken, ob sich das ein bisschen besser regeln lässt, damit die Entwickler da besser sind. Aber tatsächlich ist da auch durchaus aufgefallen, dass so manche Regressions dann doch einfach unter den Tisch fallen. Das ist natürlich, wenn man so eine eigentlich die Regel besagt, dass solche Regressions nicht passieren sollen, ist das natürlich nicht schön, wenn so Regression Reports oder so Bug Reports unter den Tisch fallen. Und aber bis das richtig perfekt ist, da wird sicherlich noch Jahre dauern, weil es ist weites Feld, wo man da noch Sachen verbessern kann. Auch bei der Dokumentation habe ich zum Beispiel was gemacht. Natürlich versuche ich auch Vorträge darüber zu machen, damit die Leute das verstehen, weil es sind natürlich, der Linux-Kernel wird am Ende von Freiwilligen entwickelt. Also Leute, die das in ihrer Freizeit machen oder Firmen oder Mitarbeiter von Firmen, die freiwillig mithelfen. Mhm. Und die meisten, die entscheiden halt selbst, wo sie ihre Zeit investieren. Und das ist es eben so, dass schlechte Regression-Reports und speziell auch Bug-Reports dann einfach unter den Tisch fallen, weil wenn die so schlecht sind, dass man erst da Stunden investieren müsste, um zum eigentlichen Problem vorzudringen, dann ist es den Aufwand nicht wert.
Okay. Also ich will nochmal kurz zu diesem Begriff der Regression zurückgehen.
Also wenn ich genau, Regressions und Bugs sind nämlich unterschiedliche Dinge sozusagen.
Okay, vielleicht kannst du es gleich selber mal erklären, da muss ich jetzt nicht weiter ausholen.
Genau, also wenn man mal bei dieser Erklärung bleibt, dass der Kernel von Freiwilligen entwickelt wird, ist es eben, ich vergleiche das gerne mit so einem Spielplatz, der von der Community gebaut und instand gehalten wird. Die Community sorgt halt dafür, dass der Spielplatz auf jeden Fall sicher ist, aber bloß weil ich irgendwie vor 20 Jahren geholfen habe, irgendwie so ein Spielgerät zu bauen oder 10, heißt es ja nicht, dass ich jetzt irgendwie, wenn jetzt einer sagt, auch das müsste mal besser werden, verpflichtet bin, da mitzuhelfen. Das heißt, das wäre sozusagen einfach nur so ein Bug nach dem Motto, ja, das ist nicht perfekt, aber es funktioniert, es ist kein gefährdet und deswegen müssen Bugs beim Kernel gar nicht korrigiert werden. Der Kernel ist voll von Bugs, die bekannt sind und fehlenden Funktionen, weil das wird ja auch so manche als Bug bezeichnen, einfach weil auch in den Kernel Treiber reinkommen, die viele Hardware-Funktionen noch nicht unterstützen. Von den Nouveau-Treibern ist das relativ bekannt. Aber eine Regression ist einfach, da hat was funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr bei der neueren Version. Und das passiert ja manchmal so bei der Entwicklung, dass irgendwas versehentlich was kaputt macht und dass das nicht sofort auffällt. Und Damit der Kernel aber nicht schlechter wird und damit die Leute auch keine Angst haben, auf neue Kernel-Versionen zu wechseln, sind die eben per Dekret von Linus, sind solche Regressions halt verboten. Eben damit sichergestellt ist, dass zukünftige Versionen genauso gut arbeiten wie aktuelle.
Und jetzt hast du natürlich auf der einen Seite das Dekret, dass man sagt, ich verbiete das. Das ist die eine Seite, aber wie löst man das auf der praktischen Seite, dass keine Regressions stattfinden?
Naja, erstmal ist es Softwareentwicklung. Man wird das nie 100% schaffen. Letztendlich ist es aber sozusagen so, dass wenn so eine Regression passiert und die gemeldet wird und der Entwickler, der die sozusagen die Änderung vorgenommen hat, der ist eigentlich verantwortlich, weil die Änderung, also die Regression auslöst, der ist eigentlich verantwortlich, sie zu beseitigen. Typischerweise ist das ja auch was, wenn der Fehler erst vor ein paar Wochen passiert ist, dann ist der Entwickler ja eigentlich auch durchaus interessiert, seine Arbeit besser zu machen, dass das besser funktioniert. Falls das ausnahmsweise aber mal nicht passiert, ist tatsächlich, sind die Maintainer von den Subsystemen, also das mittlere Management, wenn man so sagen will, praktisch auch verpflichtet, sich darum zu kümmern, diese Regression zu beseitigen. Und am Ende schaut, wenn das alles gar nichts hilft, dann schaut sich Linus das im Zweifel auch selber an. Oder, und korrigiert es, und im Zweifelsfall kann man diese Änderungen ja häufig auch wieder rauswerfen. Das klappt nicht immer, aber häufig, und ja, dann ist es halt eben wieder so wie vorher. Aber das ist tatsächlich auch, warum wichtig ist, dass Regressions möglichst früh gefunden werden, weil wenn jetzt so eine Regression in einer neuen Vorabversion des nächsten Kernels gefunden wird, dann ist es eben noch einfach, diese Änderung komplett wieder rauszunehmen. Wenn jetzt aber irgendwie erst Monate nach dem Release auffällt, damals ist eine Regression passiert, dann kann man das häufig nicht mehr rausnehmen, weil dadurch, dass man es rausnimmt, erzeugt man ja wieder Regressions für andere Nutzer. Und dadurch ist es eben für dieses Regression-Tracking und Testing auch sehr wichtig, dass die Leute möglichst frische Kernel zeitnah testen, damit sowas auch früh auffällt. Das macht auch das ganze Bug-Tracking viel einfacher und so. Also das Bug-Fixing und die Ursache finden, das ist dann alles viel einfacher, je häufiger man neue Versionen testet.
Okay. Also wenn ich es richtig verstanden habe, legt man doch viel Wert auf sozusagen die Meldungen von Leuten, also sozusagen, dass die einen Regression-Report sozusagen schicken, um das festzustellen. Ist das richtig?
Das ist richtig und es geht tatsächlich nicht anders. Viele andere Software kann man heutzutage ja sehr viel mit CI-Systemen machen. Und automatischen Test. Und natürlich gibt es sie auch beim Linux-Kernel. Aber man darf eben nicht vergessen, der Linux-Kernel ist ja nicht so wie ein Windows-Kernel, wo alles modular ist und die Treiber separat sind, sondern es ist ja alles eigentlich ein großes Konglomerat. Was viele Vor- und Nachteile hat, aber das ist ein anderes Thema. Und aber dadurch sind halt, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind, 50-70% des Kernels sind halt Treiber. Und gewisse Probleme tauchen halt eben nur in bestimmten Konstellationen auf. Zum Beispiel hatte ich mal genau das gleiche Notebook wie Linus selber. Bei ihm ging aber was nicht und bei mir war das kein Problem. Und da habe ich auch gedacht, woran liegt denn das? Und nachher kam raus, ja, er hatte das Notebook mit einem 4K-Display und ich hatte das mit einem Full-HD-Display. Und eben diese Kombination aus oder das andere Display war dann letztendlich die Ursache, warum bei ihm ein Fehler auftrat, bei mir nicht. Und das ist beim Kernel halt ständig so, dass eben dann nur, wenn die und die Festplatte zusammen mit dem und dem Controller kombiniert wird, dass dann ein Fehler auftaucht oder. Und das ist eben das Problematische und deswegen helfen da einfach ab einem gewissen Punkt nur noch Feldtests von den Leuten, weil du kannst kein wenn du das alles in einem Labor testen wolltest, dann bräuchtest du wahrscheinlich 5000 Leute, die ganze Zeit rumrennen und da Sachen testen und wahrscheinlich 10 riesige Lagerhallen, wo die ganze Hardware steht. Das ist einfach nicht machbar, weil es gibt ja so viel unterschiedliche Hardware auf dieser Welt.
Na, ich habe jetzt gerade so auch über quasi so Testfälle quasi, also so was man so im Bereich des Test-Driven Development macht, so nachgedacht, dass du sozusagen mit kleinen Testeinheiten versuchst zu arbeiten, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Testfall, also wie gesagt, das ist jetzt eher so frei von der Leber weg gesprochen, weil ich bin jetzt auch kein Kernel-Entwickler, weiß gar nicht, ob das so funktionieren würde, aber dass man quasi einen Testfall hat, der sozusagen mit den Vorbedingungen rangeht, dass man sagt, man hat meinetwegen ein Full-HD-Display, was bestimmte Bits irgendwo setzt und gibt das sozusagen als Eingabe an den Treiber rein und guckt, was dann funktioniert. Also ich habe mich gerade gefragt, ob sowas ja funktionieren würde.
Das Problem ist ja nicht, dass es in dem Beispiel, was ich eben erwähnt habe, dass es ein 4K-Display war. Das war, dass es eben ein bestimmtes Panel war, dessen Edit-Informationen, also dessen Selbstinformationen, was für Auflösungen das Ding beherrscht, was für Frequenzen und so weiter, dass da irgendwas drin war, was den Parser für diese Sachen im Kernel durcheinander geworfen hat. Ja, das passiert eben nur mit diesem einen 4K-Display. Und das kannst du nur finden, wenn du dieses eine 4K-Display testest und nicht, anders geht's halt nicht.
Ja, okay. Gut, verstanden. Ja, das war halt so für mich jetzt gerade so eine Frage, die entstanden war, ob man das nicht mit Tests, also mit automatisierten Tests wegkriegt, aber offensichtlich, wie das gerade begründet
ist. Bis zu einem gewissen Grad kriegt man das, klar. Aber ab einem gewissen Grad, wenn du nicht riesige Lagerhallen hinstellst und tausende von Testern, die halt ständig irgendwo testen, geht's halt nicht mehr.
Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin jetzt sozusagen in der Lage, dass ich mir jetzt einen neuen Laptop anschaffe. Und weil sozusagen Linus Torvalds mein großes Vorbild ist, kaufe ich genau denselben Laptop, schließe den an und dann funktioniert mein Display nicht. Und habe sozusagen jetzt irgendwie einen Fehler entdeckt. Wie kann ich jetzt sozusagen als Nutzer jetzt vorgehen, um da einen Bug zu melden? Ist das überhaupt empfehlenswert, das zu machen? Und wenn ja, was würdest du jetzt mir empfehlen, wie ich da vorgehen sollte?
Also tatsächlich, am Ende meiner Heisezeit, bevor ich mit diesem Regression-Kram angefangen habe, habe ich mal ein riesiges Dokument in den Linux-Quellen geschrieben, für die Linux-Quellen geschrieben, das eben genau beschreibt, wie man in so einem Fall einen Bug reporten sollte. Die Frage ist in deinem Fall jetzt ja, dass, wenn du das Notebook neu kaufst, weißt du ja nicht, ob es je funktioniert hat. Das heißt, es könnte ja sein, dass das noch wieder ein anderes Panel hat, weil bloß weil Linus genau das gleiche Notebook hat, heißt es ja nicht, wenn du das 3 Monate später kaufst, steckt da ja vielleicht wieder ein anderes Panel drin. Okay. Und das hat vielleicht in den Edit-Sachen irgendeinen Fehler. Du weißt ja nicht, ob das jemals funktioniert hat.
Das heißt, ja, stimmt.
Ja, das ist die Tücke bei dem Kram. Und da müsste man eben praktisch, das Problem ist, so ein Bug-Report beim Kernel zu reporten ist sehr schwierig. Leider, das ist auch was ich mittelfristig versuche zu verbessern, weil es ist nicht so, dass man einfach zu einem bugzilla-kernel.org hingehen kann, da es da eintragen kann und dann kümmert sich wer. Das Problem ist nämlich, dass zum Beispiel diese Bugzilla-Instanz von vielen Entwicklern gar nicht angeguckt wird, weil die gar nicht so richtig offiziell ist. Das ist mehr so aus historischen Gründen entstanden, weil Leute dachten, das sei eine gute Idee, aber es hat sich dann nicht etabliert und dann konnte man es nicht abschalten, weil einige es halt doch nützen, andere aber nicht. Letztendlich müsste man in so einem Fall eben gucken, wo kommt der Treiber her. Das wäre in diesem Fall natürlich am ehesten der Grafiktreiber. Und dann guckt man in die Maintainers-Datei des Kernels, welcher Grafiktreiber, ja, das ist dann, sagen wir mal, das ist der Intel i915-Grafiktreiber für Intel-Chips. Dann findet man da praktisch tatsächlich irgendwie einen Eintrag. Meistens sind das E-Mail-Adressen. In diesem Intel-Grafiktreiber-Fall ist es tatsächlich eine GitLab-Instanz und da müsste man den Fehler dann melden und hoffen, dass die Entwickler sich drum kümmern. Aber da ist es halt auch so ein bisschen, wie gesagt, man arbeitet letztendlich mit Freiwilligen oder gerade im Fall von Intel sind es natürlich Mitarbeiter von Intel, aber die kriegen natürlich, wie wir alle im Job, haben die sehr viel Druck, sehr viel Stress und die kriegen natürlich deutlich mehr Bug-Reports, als sie handhaben können. Und dann fallen natürlich die schlechten als erstes hinten rüber. Und da ist es dann eben wichtig, dass man einen möglichst guten Bug-Report schreibt, eben möglichst viel versucht, selber rauszukriegen, wo dann die Ursache ist. Und da muss man halt sehen, dass man möglichst weit viel selber versucht. Und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann fragt man. Und wenn man dann eben eigentlich zuvorkommend ist und freundlich fragt, was kann ich machen, oder kennt ihr das Problem, was kann ich machen, um das Problem näher einzugrenzen, dann wird einem da auch geholfen. Aber wenn man irgendwie nur rumnölend dahin geht und sagt, hier, das geht nicht, komm, mach das mal heile, ich habe für mein Linux bezahlt, ja, davon haben die bei Intel nie was gesehen. Das schert die nicht. Das ist eine ganz andere Abteilung bei Intel, wo man vielleicht offiziellen Support kriegt, wenn man den bezahlt hat, dann muss man sich auch über die im Zweifel den Support einreichen, weil bloß, weil, weil da ein Intel-Chip drin sitzt. Das sind ja andere Abteilungen und andere Zustände und andere Garantien. Man, ja.
Okay. Okay, gut. Also das wäre sozusagen in dem Sinne ein normaler Bug. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe sozusagen einen funktionierenden Laptop und habe mir einen neuen Kernel kompiliert und jetzt geht mein Display nicht mehr. Das wäre dann sozusagen dann eher eine Regression in dem Sinne, oder?
Genau. Das ist konkret eine Regression, genau. Und in dem Fall ist es eigentlich ideal, wenn du hingehst und eine Git Bisection machst. Das ist sozusagen, du guckst dir die sozusagen an, von welche, bei welcher Version ging's. Sagen wir mal, das war 5.18. Und bei 5.19 geht's nicht. Da sind ja ungefähr 15.000 Änderungen zwischen diesen beiden Versionen. Und dann kann man tatsächlich sozusagen mit Git hingehen und sagen, okay, man springt mal in die Mitte, guckt, ob es geht oder nicht. Und dann springt man wieder in die nächste Mitte zwischen diesen Punkten, die bekanntermaßen gehen oder nicht gehen. Und dadurch kommt man dann tatsächlich ja auf genau die Änderung raus, die das Problem auslöst. Und das klingt total aufwendig und schwierig, ist es aber, also es ist ein bisschen aufwendig, aber ist gar nicht so aufwendig, um durch diese 15.000 Commits, die entschuldigen zu finden, muss man meistens so 15 Kernel kompilieren. Und wenn man das mit einer Konfiguration macht, die halbwegs schnell kompiliert, dann kann man das auch in 2-3 Stunden manchmal schaffen. Manchmal kann man das sogar automatisieren, dann geht man 2-3 Stunden weg und dann fällt halt raus, was es ist. Und dann schreibt man praktisch den Autoren von dieser Änderung, hey, da klappt was nicht, das und das sind die Symptome, bitte schaut euch das an. Ja, und auch dafür habe ich in die Kernel-Dokumentation Texte eingefügt, die das noch genauer erklären, was eben eine Regression ist, wie man da vorgehen soll. Leider gibt es für diese Bisection noch keinen Text, aber das steht schon ziemlich weit oben auf der To-Do-Liste. Und da steht dann eben auch drin, wie man eben mein Regression-Tracking so einbindet, dass die das davon erfährt. Und wenn sich die Leute da nicht kümmern, dann tauche ich dann auch auf und versuche den Kernel-Entwicklern in den Hintern zu treten.
Also jetzt nochmal kurz, also ich gehe jetzt davon aus, dass die Leute alle sozusagen Git benutzen und mit dem Bisect auch zurechtkommen. Also was genau willst du dann nochmal dokumentieren?
Naja, die Entwickler kommen tatsächlich mit dem mit Git und Bisect zu durchaus zu Rande. Aber wenn man das erste Mal macht, ist es ja ein komisches Konzept und man sollte es doch nochmal kompilieren, genau aufschreiben, sozusagen, wie richtig so, okay. So in folgende Schritte muss man machen. Da gibt's nämlich wie überall im Leben immer mal so kleine Fallen. Am besten legt man sich zum Beispiel die Konfiguration vorher zur Seite und nutzt die ganze Zeit und, weil wenn man zwischen neueren Kernel und älteren hin und her springt, können da manchmal so Seiteneffekte entstehen, durch die dann plötzlich, die dann irgendwie plötzlich irgendwas durcheinander bringen. Und das kann man dann vermeiden. Also mit anderen Worten, wie so oft, die Tücke liegt manchmal doch im Detail. Okay. Und wenn man eine Dokumentation hat, die das genau erklärt, hat man wenigstens was, wo man nachschauen kann. Und das hilft dann doch vielen Leuten. Und idealerweise hilft es natürlich dann auch den Leuten, die von Git und Git Bisection keine Ahnung haben.
Das stimmt. Weil ich muss sagen, ich habe das in einigen Fällen schon mal benutzt, also hin und wieder, also der Aufwand ist eher sozusagen das Kompilieren, Testen und so weiter, das Bisection an sich, fand ich immer sehr eingängig, weil man sagt, okay, die Version funktioniert, jene funktioniert nicht, und dann sagt mir Git, okay, dann nehme ich jetzt mal die, probiere die mal aus und sozusagen genau. Das Ganze ausprobieren ist das, wo dann eigentlich viel Zeit drin steckt.
Genau, aber sozusagen zu dem ganzen Kram gehört natürlich auch dazu, im Zweifel den Kernel selber zu kompilieren. Und das ist vielleicht etwas, was du und ich problemlos machen, aber für manchen ist das dann eben neu, wenn der das Problem eben plötzlich mit dem Fedora-Kernel hat, sagen wir mal so, nachdem die oder Arch Linux oder OpenSUSE Tumbleweed, wenn die praktisch so von 5.18 auf 5.19 springen, die können diese Bisection ja nicht mit den RPMs machen. Die müssen dann also im Zweifel plötzlich anfangen, selber Kernel zu kompilieren. Und die brauchen natürlich auch eine Dokumentation.
Muss ich ganz ehrlich zugeben, dass die Zeit, wo ich selbst einen Kernel kompiliert habe, doch auch schon das ein oder andere Jahr zurückliegt. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das damals häufiger gemacht habe, habe ich irgendwie, ich sag mal, mit dieser Konfigurationsdatei rumgespielt, den Kernel kompilieren lassen und bin dann einen Tag später wiedergekommen und habe den Kernel dann verwendet, so ungefähr. Also ja. Und irgendwann wurde die Konfigurationsdatei größer und größer und die Rechner schneller und schneller und dann änderte sich das irgendwann mal. Das Kompilieren ging schnell und das Raussuchen der korrekten Konfiguration dauerte Ewigkeiten. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie lange brauchst du ungefähr jetzt mit aktueller Hardware, um so einen Kernel zu kompilieren? So.
Das kommt tatsächlich auf die Kernel-Konfigurationsdatei an. Es gibt im Kernel dieses sogenannte Make-Target-Local-Mod-Config. Da schnappt sich sozusagen die Konfigurationsdatei von deinem laufenden Kernel und deaktiviert alle Module, die derzeit nicht geladen sind. Und wenn man das macht, dann kriegt man meistens eine Konfiguration, die so in 5 bis 10 Minuten kompiliert, auf typischen Rechnern, würde ich sagen. Okay. Weil da viel eben nicht kompiliert wird, was man halt nicht braucht. Das ist ein bisschen tückisch, wie ich das gerade selber festgestellt hatte, weil ich hatte letzte Woche mit einer Regression zu kämpfen und habe die dann auch gefunden und habe den Kernel dann weiter benutzt, von dem ich wusste, dass er gefixt ist. Das Problem ist, ich habe ihn dann weiter mit dieser Konfiguration benutzt und bis vor einer halben Stunde hatte ich mein USB-Headset nicht benutzt und das hatte ich nicht angeschlossen, als ich damals diese Local-Mod-Config-Sache gemacht habe. Deswegen war auch das Modul, was für das Headset nötig ist, gar nicht geladen und das fehlte dann. Das heißt, ich musste eben kurz vor dieser Session nochmal rebooten in einen Kernel, der dieses Modul hatte. Ich hätte natürlich auch neu kompilieren können und das Modul anknipsen können, aber das ist dann natürlich wieder was, das ist kompliziert, das übersteigt den Horizont von normalen. Deswegen ist diese Local-Mod-Config-Sache für den Dauereinsatz so ein bisschen tückisch, aber um mal schnell was zu testen, ist das eigentlich ideal, weil man relativ schnell dann Kernel kompilieren kann.
Geht doch relativ schnell, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man in so kurzer Zeit schon Kernel kompiliert hat. Oder du holst dich tief Luft.
Ja, ich meine, genau, wenn man so eine es hängt natürlich immer vom Rechner ab. Wenn man das mit einem Raspberry Pi versucht, dann dauert es natürlich länger. Vielleicht war 5 Minuten auch ein bisschen optimistisch. Ich weiß nicht, ich habe hier halt so einen durchschnittlichen, aber halbwegs modernen Ryzen. Da waren es, ich denke mal, so eher 10 Minuten als 5. Wahrscheinlich war ich eben ein bisschen optimistisch mit 5 bis 10, aber in 20 Minuten hat man wahrscheinlich. Aber das ist halt mit so einer Konfiguration, wenn man jetzt so einen universalen Kernel bauen will, wie die Linux-Distributionen ihn nutzen, wo praktisch alle Module angeknipst sind, um jeden Fall irgendwie abzudecken, dann kann das auch ganz schnell mal doppelt oder dreimal so lange dauern, denke ich.
Ich meine, damals war immer so die Motivation, das zu machen, weil man sich eingeredet hat und vielleicht war es auch so, dass der Kernel schneller wird, wenn er sozusagen ein bisschen schlanker ist. Wie ist denn in deiner Erfahrung? Ist das so? Ist der wirklich schneller? Ist er spürbar schneller oder ist das nur Urban Legend?
Also ich war ja, wie gesagt, habe bei Heise Testassistent, technischer Assistent und habe da viel getestet, deswegen auf Vermutungen sage ich da gar nichts und Gefühle gebe ich gar nichts, weil da ist man so schnell daneben. Ich habe es also sozusagen, und ich habe es auch in den letzten Jahren nicht gemessen, aber für den normalen Nutzer ist die Zeit, die man investieren muss, um den Kernel zu kompilieren, selbst wenn man es irgendwann irgendwie nebenher macht, wird man immer mehr Zeit dafür brauchen, als so ein schnellerer Kernel irgendwie rausholt und meistens ist er auch gar nicht schneller oder handoptimiert. Das lohnt sich für so gut wie niemand, den Kernel selber zu konfigurieren. Es geht manchmal vielleicht aus Security-Gesichtspunkten, um die Angriffsfläche zu reduzieren. Aber auch da ist immer die Frage, ist dann vielleicht irgendwie mehr Zeit in SE-Linux und allgemeine Absicherungen zu investieren, vielleicht nicht sogar weiser, als irgendwie einen handgebauten Kernel zu haben. Und wenn man die Angriffsfläche reduzieren will, kann man auch das Nachladen von Modulen nach dem Booten unterbinden. Das heißt, man hat dann eben nur das geladen, was man eigentlich braucht. Und das lohnt sich eigentlich nicht, eigene Kernel zu kompilieren. Normalerweise würde ich sagen, ich benutze auch keinen eigenen Kernel. Tatsächlich benutze ich aber schon eigene Kernel, weil ich baue für Fedora ein Repository, indem man praktisch immer die neuesten Kernel als RPM-Pakete bekommt. Das heißt, das bindet man ein wie so ein PPA und da gibt es einfach den neuesten Mainline-Kernel oder den neuesten Stable-Kernel. Und die baue ich tatsächlich auch nicht lokal, die baue ich im Build-System von Fedora und die benutze ich. Und Deswegen benutze ich am Ende dann doch, doch selbst kompilierte Kernel, aber das ist, die sind dann auch nicht handgeschneidert, die sind dann auch tatsächlich mit so einer Universal-Konfiguration und wie gesagt, ich lade die hoch und ich weiß auch, dass zig Leute diese Pakete benutzen.
Als ich angefangen hatte mit meinem Regression-Beispiel, hatte ich ja gesagt, ich habe jetzt quasi einen eigenen Kernel kompiliert und ich denke, das ist eher so ein Sonderfall und du hattest dich ein bisschen drauf abgehoben, weil meist ist es ja doch so, dass ich jetzt quasi einen Distributionskernel nehme, also Red Hat, Fedora, Ubuntu, Debian, was auch immer man da halt gerade so einsetzt. Und wenn ich jetzt annehme, dass ich quasi nur den Kernel aktualisiert hätte und dann geht mein Display nicht mehr, wie würde ich denn dann vorgehen? Also, weil das wird es ja wirklich schwierig, dann mit BSect und anderen Sachen dann zu arbeiten.
Naja, das ist so ähnlich wie wenn dein Mercedes plötzlich die Bremssteuerung nicht mehr funktioniert, dann gehst du ja nicht zu Bosch, auch wenn die Aussteuerung von Bosch ist, sondern du gehst zu deinem Mercedes-Händler. Und so müsstest du in diesem Fall natürlich eigentlich zu deinem Distributor gehen und sagen, hey, da ist was im Argen, macht was. Das Problem ist, bei den Distributoren, die sind natürlich auch landunter. Das heißt, sie können sich nicht um jeden Bug kümmern. Und je spezieller das Problem ist, also wir hatten ja das Beispiel, dass irgendwie genau ein Display in genau einem Laptop-Modell aus einem Jahrgang nicht funktioniert, da können die ja nicht in jeden Bug irgendwie eine Stunde oder zwei investieren, um zusammen mit dem Reporter versuchen, die Ursache zu finden, vor allen Dingen, wenn der dann vielleicht auch nicht weiß, wie er einen Kernel kompiliert. Weil dann bräuchten die ja hunderte Kernel-Entwickler, das kann ja keiner bezahlen. Oder könnte schon, aber würde sozusagen das sprengen. Und gerade bei Community-Distros geht das nicht. Das heißt, in dem Fall ist man eben ein Teil der Community und muss sich einfach selber helfen. Und deswegen hatte ich ja auch dieses Beispiel mit dem Spielplatz sozusagen. Dann muss ich halt sozusagen hingehen und zu gucken, wer hat denn diesen Spielplatz geändert? Wobei das Beispiel passt hier nicht so richtig, oder wer hat denn da Jungs an diesem Spielplatz was geändert, und versuchen, den zu erwischen, damit der das dann wieder heile macht.
Okay.
Das ist ein bisschen doof, und deswegen ist eben, was ich eben auch eingangs sagte, deswegen ist diese Dokumentation so wichtig, um sozusagen Leute, die Distributionskernels benutzen, auch in die Lage zu versetzen, die Ursache zu finden und sich selber zu helfen. Weil, wie gesagt, der Kernel wird am Ende von Freiwilligen gemacht, die dann, je leichter man es ihnen macht, desto größer sind die Chancen, dass sie helfen.
Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt sozusagen meine Suche da vollendet, habe jetzt einen Bug-Report geschrieben, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt der Punkt, wo du sozusagen einhakst mit deinem Bot? Oder ist das nicht so?
An dem Punkt habe ich eigentlich nur, der Bot beobachtet dann an dem Punkt eigentlich nur, geht diese Diskussion weiter und kümmert sich jemand? Das heißt, okay, wenn so eine Diskussion 7 Tage steht, dann merke ich das, sehe ich das auf meiner Liste, und dann schreite ich da sozusagen als Mensch ein. Der Bot macht dann nichts, sondern ich komme dann nach dem Motto und frage dann, was ist hier los? Genau.
Okay, dann vielleicht nochmal anders gefragt, an welcher Stelle hakt denn jetzt dein Bot in diesem ganzen Prozess ein? Also
letztendlich idealerweise macht der Reporter, sagt gleich, hey Bot, bei dem und dem Commit ging das Ganze los. Und dann beobachtet er einfach nur die Mailinglisten und das Git Commit Log, ob sozusagen auf den Mailinglisten die Diskussion fortschreitet, ob ein Patch auftaucht, der auf diesen Report verweist, weil das in den Patches sollte man sozusagen auf den Report verweisen, weil das sind ja meistens zusätzliche Infos. Und der Patch wird dann ja auch committed und dann sagt der Bot, okay, ja, das ist behoben. Wie das halt so ist, das ist ja zum Tracking da. Das heißt, wenn das irgendwie nicht so ideal läuft wie beschrieben, dann sehe ich das durch den Bot.
Okay. Und du sprichst dann sozusagen die Maintainer an und sagst, hey, was ist denn jetzt hier los, oder was machst du dann?
Es sind manchmal die Maintainer. Im dümmsten Fall sage ich dann auch mal Linus, hey, da und da ist eine Regression, der Maintainer oder der Autor der Änderung kümmert sich nicht, das zu beheben, schreite du da mal ein, oder ja, und dann im Zweifel wirft Linus die Änderung dann auch selber wieder raus.
Okay.
Das ist schon ein paar Mal vorgekommen, ja.
Und wie wird das Ganze jetzt so von der Kernel-Entwicklergemeinde aufgenommen, das Projekt?
Die sind eigentlich alle ganz froh. Das ist Natürlich ist es so ein bisschen auch so, dass ich irgendwie wie die Polizei oder der Geheimdienst bin, dass ich ihn sozusagen ein bisschen sie ein bisschen beobachte. Das fühlt sich natürlich sicherlich manchmal nicht gut an, aber gleichzeitig wissen sie auch, dass das wichtig ist. Deswegen finden viele das eigentlich ganz gut. Das ist noch nicht ganz perfekt und natürlich sind manchmal Leute genervt, weil es dann wieder noch mehr Mails ist oder noch mehr was ist, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Aber im Großen und Ganzen wissen eigentlich alle, dass das nötig ist. Also das Problem mit diesem ganzen Regression-Tracking ist aber schlicht und ergreifend, da jemanden zu finden, der das zu finanziert. Denn, wie gesagt, am Ende sind es alles Freiwillige und die Firmen helfen alle freiwillig. Also außer Greg Kroah, Hartman und Linus, die Fellows der Linux Foundation sind halt die meisten Kernel-Entwickler irgendwo angestellt, eben bei Intel, Google, Facebook und so weiter und machen natürlich zum einen Upstream-Arbeit, aber teilweise auch was für die Firmen. Und gerade so Sachen, von denen alle profitieren, alle so ein bisschen profitieren, aber man selber keinen großen Vorteil hat, wie eben dieses Regression-Tracking, da ist es halt schwierig, Geld für aufzutreiben. Idealerweise müsste natürlich die Linux Foundation für sowas Gelder haben und einsetzen, auch für Dokumentation oder solche Sachen, Regression-Tracking, da gibt es noch andere Sachen oder Workflow-Optimierung oder so, aber das ist im Linux-Bereich tatsächlich eher verpönt und wird nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob Linus das selber so gesagt hat, dass er das nicht will. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so, weil sobald die Linux Foundation anfängt, sich da einzumischen, dann wird natürlich der Nächste sagen, ah ja, wenn die Linux Foundation für den und den Geld bezahlt, warum muss ich dann jetzt eigentlich noch den Maintainer bezahlen, der die Hälfte seiner Arbeitszeit upstream macht, dann würde ich den doch lieber besser hausintern einsetzen und dann soll die Linux Foundation ihn bezahlen. Das ist also auch nicht einfach. Ein typisches Problem.
Aber ich erlebe das zumindest auch bei anderen Projekten, dass es meist kein Problem ist, sozusagen für neue Features Geld zu bekommen. Also wenn du sagst, hier, wir haben jetzt sozusagen ein neues Monitormodell und dafür mit irgendwelchen neuen Features setzen, da ist es eigentlich immer vergleichsweise leicht, Geld zu bekommen, aber eben gerade so für das, was du auch beschrieben hast, ist es meist schwer, Geld zu bekommen, so für Verbesserungen, die hier sozusagen intern was verbessern. Und das spiegelt sich jetzt hier auch bei deinem wieder, was du gerade gesagt hast.
Genau, also das Regression-Tracking ist da eine Sache, wo es immer klar war, dass es wichtig war und was aber irgendwie nie so richtig einer gemacht hat. Da gibt es aber noch mehr Sachen. Ich hatte ja eben mal erwähnt, dass dieser Baxilla-Server nicht so richtig funktioniert. Da bräuchte man eigentlich auch mal Leute, die sozusagen als First-Level-Support sozusagen die schlechten Bug-Reports erstmal annehmen und versuchen, die ein bisschen aufzubereiten, damit sie erst dann zu den richtigen Entwicklern gehen, damit die sich nicht mit dem Kleinkram rumschleudern müssen oder den rumschlagen müssen oder die schlechten Reports einfach ignorieren. Das ist zum Beispiel was, oder Dokumentation beim Kernel, die würde eigentlich auch enorm davon profitieren, wenn da mal einer mit so Obermacker sozusagen mal Ordnung reinbringt und auch manchmal dafür sorgt, dass Sachen dokumentiert werden, die nicht für die Kernel-Entwickler wichtig sind, sondern für die Nutzer, eben wie zum Beispiel, was ich eben schon sagte, wie man so ein Kernel selber kompiliert für eine Git-by-Section. Wie gesagt, ich bin demnächst wahrscheinlich der Dumme, der sich darum kümmert, womöglich in meiner Freizeit, ohne Geld dafür zu kriegen. Aber eigentlich ist es was, das hätte vor Jahren schon jemand machen müssen und im Zweifel jemand, gerade bei solchen Sachen, ist es dann eben im Zweifel nötig, jemanden dafür zu bezahlen. Sonst macht es halt keiner. Oder es dauert ewig.
Ja,
das bis stimmt. So ein Dummer wie ich kommt.
Ja, du hältst ja auch relativ viele Vorträge bei, ich sag mal, verschiedenen Konferenzen. Ich sag mal, in Anführungsstrichen End-User-Konferenzen wie auch Entwickler-Konferenzen. Hast du da sowas schon mal mit angesprochen? Und falls ja, gibt es dann auch Leute, die Interesse hätten, sowas zu machen? Oder ist das eher Ruf in den Wald?
Du meinst zum Beispiel Dokumentation zu schreiben? Ja, genau.
Oder First-Level-Support oder sowas.
Bei Dokumentation zu schreiben, wüsste ich jetzt nicht unbedingt, aber ob es da welche gibt, aber da finden sich sicherlich auch Leute. Aber es gibt zum Beispiel viele Sachen, wo der ganze Workflow eigentlich mal optimiert werden müsste. Da engagiert sich die Linux Foundation in den letzten Jahren immer etwas mehr, um gewisse Sachen eben im Ablauf von der Entwicklung mehr zu automatisieren und das Testing und so weiter. Die Linux Foundation engagiert sich da ein bisschen mehr, aber auch da könnte viel mehr passieren. Und da gibt es definitiv Leute, die da sofort sagen würde, ja, mache ich. Also das ist einfach, die haben alle nur, müssen alle nur ihre Brötchen verdienen und deswegen andere Prioritäten.
Ich meine, was mir da gerade so einfällt, hast du ein Gefühl, einen Überblick, wie so die Altersentwicklung ist? Kommen neue Leute nach oder werden die Leute, die jetzt daran entwickeln, quasi im Durchschnitt immer älter? Was ist so dein Gefühl?
Das sieht man auf den Mailinglisten ja nicht richtig, auf den Konferenzen so ein bisschen. Ich gehe auch schon lange hin. Und natürlich ist es wie in jedem Projekt, dass die erstmal an der Spitze sind, dann lange an der Spitze bleiben, solange sie dabei bleiben. Und die werden dann natürlich auch älter. Gleichzeitig ist der Kernel halt ein sehr aktives Projekt, wo immer wieder neue Leute auftauchen, weil der Kernel überall benutzt wird, irgendwie embedded, Autos, man weiß ja immer alles gar nicht, wo das ist. Und darüber kommt natürlich auch immer wieder junges Blut nach. Solange natürlich die hohen Posten, die Maintainer-Posten vergeben sind, dann etablieren die sich vielleicht nicht ganz so sehr, aber es gibt durchaus Nachwuchs und ich denke, wenn die in vielen Subsystemen ist es auch so, dass da schon dran gearbeitet wird, die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen und auch jüngere Leute reinzuholen. Das ist also nichts, wo ich mir ernsthaft Probleme oder Sorgen machen würde. Da gibt es ganz andere Projekte im Linux-Bereich, wo das ein viel größeres Problem ist. Also der X-Server war jahrelang so ein Problem, wo einfach keiner mehr richtig ran wollte und auch natürlich keine jungen Leute nachkommen. Aber da gibt es hunderte andere Projekte, die total wichtig sind und die viel mehr von dem Problem betroffen sind.
Also wenn wir jetzt nochmal kurz wieder zurückkommen zu dem, zu deinem Projekt. Also wir hatten ja gesagt, sozusagen, es wirft irgendjemand quasi diesen Regression-Report rein. Im besten Fall eben kriegt dein Bot davon mit. Aber ich vermute, also dass es nicht in jedem Fall der Fall ist, oder? Also fängst du dann
natürlich
an,
genau, also es ist häufig, dass die Leute, die den Bug reporten, das natürlich diesen Bot gar nicht einbinden. Ich schaue deswegen natürlich auf die Mailinglisten oder auch im Bugzilla sind da irgendwelche Reports und erzähle dem Bug-Tracking-Ding dann auch davon.
Okay. Also versuchst du dann quasi, dass dein Bot quasi wirklich einen guten Überblick hat über das, was gerade so.
Genau. Der schickt dann auch einmal die Woche schicke ich dann mit dem Bot generierte Reports an Linus, damit der eben entscheiden kann, okay, mache ich jetzt noch eine Woche länger Entwicklung oder gebe ich die neue Version frei? Weil das kann er dann natürlich entscheiden, wenn er weiß, wie viele Regressions da noch sind, die im Zweifel behoben werden mussten.
Und wie viele Regressions findet der Bot so von Version zu Version?
Oh, Statistikfunktionen habe ich keine eingebaut.
Okay.
Also man muss es mal so sagen. Die Kernel-Entwickler finden selber, viele Regressions gehen an meinem Tracking vorbei. Das gebe ich ganz gut und gerne zu. Was auch daran liegt, dass viele Entwickler sich nicht um den Bot scheren. Mhm. Aber solange die Regressions gefixt werden, ist das eigentlich nicht das Problem. Mhm. Außer natürlich, dass Linus das im Zweifel nicht sieht, wenn er eine neue Version freigeben will. Aber das wird natürlich nach und nach besser. Ich arbeite daran, eben den Bot noch besser zu machen. Früher oder später kriege ich auch die Entwickler dazu, den mehr einzubinden. Und das wird nie perfekt sein. Aber sozusagen, wer den Bot nicht einbindet, kriegt ja meinen Service nicht. Das heißt, der ist dann auch selber schuld, wenn seine Regression im Zweifel hinten rüberfällt und nicht gefixt wird, also als Reporter. Das heißt, für die Reporter ist eigentlich eine Motivation da, mich als Regression-Tracker und meinen Bot einzubinden, damit sichergestellt wird, dass ihre Regression auch gefixt wird.
Wenn du so mal mit deinem Auge guckst, wer so Sachen reportet, sind das eher, ich sag's mal, kernel-nahe Entwickler oder sind das auch durchaus mehr, ich sag mal, Privatleute wie ich jetzt, die zwar ein grundsätzliches Interesse haben, aber jetzt nicht jeden Tag sowas berichten?
Also tatsächlich, die Kernel-Entwickler gehen tatsächlich an meinem Bot und meinem Tracking relativ viel vorbei. Da ist eigentlich sehr viel, was da passiert. Aber es gibt auch enorm viele, wie soll man sagen, fortgeschrittene Linuxer wie uns, wie dich oder mich oder so, die eben dann normalerweise nichts mit dem Kernel machen, aber wenn sie dann mal ein Problem haben, eben wissen, ja, okay, wenn ich das jetzt nicht melde, meldet es vielleicht keiner und dann wird es auch nicht behoben. Und sich dann die Mühe machen, den Bug richtig einzureichen. Und das ist dann natürlich, wie gut oder schlecht der Bug-Report dann oder der Regression-Report dann ist, das hängt natürlich immer dann vom konkreten Fall ab. Und da gibt es bessere und viele, viele schlechte. Aber wenn es ein halbwegs guter ist, dann wird das auch angegangen. Und eine Quantifizierung, wie viele Reports jetzt von den einen oder von den anderen kommen, ist da schwer zu machen. Dazu okay. sind es auch einfach zu viele. Ich meine, selbst ich kenne nicht alle die Namen von Kernel-Entwicklern, weil das sind ja pro Kernel-Version machen da ja, ich glaube, 2000 verschiedene, kommen da Commits von 2000 verschiedenen Leuten zusammen. Und ich kenne vielleicht die Namen von den 200-300 regelmäßigen Committern, aber von dem Rest dann auch nicht. Also da kann okay. ich gar keine Unterscheidung treffen.
Wie sieht es jetzt sozusagen dann für dich in der Zukunft weiter aus? Du hast gesagt, du hast jetzt sozusagen auch ein bisschen Finanzierung für dich bekommen. Wirst du weiter bei den Regressions arbeiten oder hast du schon irgendwelche anderen Projekte, die im Hinterkopf hast?
Naja, wie das immer so ist, man will immer mehr. Wenn man erstmal dabei ist, dann sieht man immer da, wo es noch was zu tun gibt. Also der Fokus liegt erstmal auf Regression Tracking, aber die eigentliche Idee, die ich habe, ist, dass ich sozusagen darauf hinarbeiten will, dass die Welt, jetzt werde ich sozusagen ein bisschen, wie ist der Plan fürs Beherrschen der Welt, will ich, dass die Welt so weit sich ändert, dass mit dem Kernel umgegangen wird wie mit Firefox. Das heißt, mit Firefox ist es ja so, das war es früher ja so ähnlich, wie es mit dem Kernel heute ist. Die Leute haben eine Firefox-Version mit ihrer Distribution ausgeliefert und dann haben sie die in Debian über 2 oder 3 Jahre versucht zu maintain. Das ist jetzt 10, 15 Jahre her. Und irgendwann ist ihnen das auf die Nase gefallen, weil einfach diese ganzen Bugfixes für die Security-Lücken ist zu kompliziert geworden und. Und dann sind wir zu diesem Modell gegangen, dass es sozusagen alle paar Wochen einen neuen Firefox gibt, der für viele Desktop-User genau der richtige ist. Und für die Enterprise-Sachen gibt es so dieses ESR-Release. Einmal im Jahr muss man einen größeren Sprung machen. Und das sind die Versionen, die alle Welt nutzt. Selbst in Debian kommen diese Versionen zum Einsatz, weil alles andere einfach zu viele Nachteile für alle, für die Nutzer und die Distribution hat. Und da will ich eigentlich auch hin, dass es mit dem Kernel ähnlich funktioniert, damit sich eben das Testing und Bug-Reporting auf weniger Versionen verteilt und nicht jede Distribution da ihr eigenes macht. Dadurch verteilt sich nämlich auch die ganzen Ressourcen, die in dieses Testing fließen, enorm. Und dadurch leidet der Upstream-Kernel halt enorm. Und das ist tatsächlich das, wo ich sozusagen drauf hinarbeite. Und da muss man dann sozusagen auch irgendwie sozusagen, sind so Pläne, das Testing zu erleichtern, damit, ich sagte ja eben schon, für Fedora baue ich selber so RPM-Pakete, damit die Leute da, die einfach über in ihre normale Repro-Konfiguration einbauen können, damit sie die neuen Kernel beim Update bekommen, dass sowas einfach bei allen Distributionen zur Verfügung steht, damit die Leute, die eben so ein bisschen helfen wollen, einfach irgendwie einen Schalter umlegen, dann kriegen sie einen neuen Kernel alle Nase lang. Und wenn was nicht geht, dann melden sie Fehler. So ähnlich wie das mit Firefox, einige Leute das mit Firefox Nighty machen. Nightly oder ja. Und das ist das sozusagen mein größeres Ziel oder meine größere Motivation. Aber das ist natürlich jetzt, wie gesagt, ein bisschen Weltbeherrscher-Fantasien. Aber das ist sozusagen das Ziel, auf das ich mich hinbewege. Ja.
Und hast du da mit anderen Distributionen auch Kontakt, außerhalb von Fedora, dass die das sozusagen das Ziel verfolgen, deine Weltbeherrschungsgeschichten?
Ja, nee, meine Tage haben ja auch nur so und so viele Stunden. Das heißt, ich versuche erstmal sicher zu gehen, sozusagen, dass das mit dem Regression Tracking funktioniert, weil das ganze Testing ist natürlich auch frustrierend, wenn die Fehler, die Leute melden, nicht korrigiert werden. Das heißt, ich versuche erst sozusagen das Regression-Tracking auf die Beine zu stellen, dass das sich etabliert hat und möglichst ohne allzu viel Händchenlauf halten funktioniert. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen das Testing zu verbessern. Und dann würde ich auch mehr Kontakte mit den anderen Distributionen, also zumindest mit denen, wo sich typischerweise Nutzer aufhalten, die bereit wären, da zu helfen. Also das ist sozusagen noch ein bisschen in weiter Ferne.
Du arbeitest dran, sozusagen.
Ja, der Hinterkopf arbeitet schon dran.
Ja, ich denke, wir haben sozusagen weitestgehend erstmal diesen ganzen Regression-Bereich abgedeckt, glaube ich. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen oder vergessen aus deiner
Sicht? Ich denke, ich hoffe, das war nicht schon zu viel. Aber ich weiß nicht, hast du noch was anderes mit dem Kernel, was du schon immer fragen wolltest oder?
Meine aktiven Kernel-Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Also als ich noch wirklich selber Kernel gebaut habe und das auch die Mailingliste mitverfolgt habe. Und jetzt beobachte ich das quasi so ein bisschen aus der Ferne. Und da fehlen mir jetzt sozusagen auch die aktuellen Fragen. Aber
ja, also was für mich immer wieder was so, wo du gerade so redest, mir einfällt, ist, was meines Erachtens eines der größten Probleme ist, dass die viele klassische Distributionen eben wie OpenSUSE Leap oder Ubuntu eben tatsächlich auf sehr alten Kerneln verbleiben. Und die haben tatsächlich relativ viele Bugs. Das ist auch eben was, auch ein Grund, warum ich eben dieses Firefox-Modell sozusagen mir auch für den Kernel wünsche. Weil meinetwegen Ubuntu, wenn die dann jetzt noch einen 5.19er oder 5.15er Kernel haben am LTS-Release, ich weiß gerade nicht, was da aktuell ist, das ist aus Kernel-Sicht steinalt. Und ich habe ja auch sonst in der Hardware gearbeitet, wo ich recht viel mit neuer Hardware zu tun habe. Da weiß ich einfach, diese Kernel, denen fehlen Treiber für neue Notebooks. Deswegen denke ich auch, es ist Interesse von den Nutzern, da eher auf so ein Modell zu wechseln, wo einfach neuere Kernel zu bekommen oder im Zweifel einfach, wenigstens einfach einspielen zu können, für alle das Beste ist. Auch, ja.
Ja. Also ich habe gerade mal geschaut, der Rechner, wo ich gerade die Aufnahme mache, das ist ein Ubuntu-Rechner und der hat einen 5.4.0 irgendwas Kernel.
Ja, drauf. Der wird immerhin noch gepflegt, aber tatsächlich ist es eben zum Beispiel so, dass die Kernel-Entwickler davon abraten, irgendwelche Kernel zu benutzen, die älter, Kernel-Serien zu benutzen, die älter sind als 2 Jahre. Hm. Falls du dich an diese Spectre und Meltdown-Sachen erinnerst, es gibt immer mal wieder so Bugfixes, die sind so komplex, dass man die einfach dann in so alte Serien zurückportieren kann. Ich meine, man könnte natürlich schon, aber am Ende ist es dann immer wieder ein Ressourcenproblem. Es muss sich irgendwer hinsetzen und es machen und da hat dann im Zweifel keiner mehr Bock dazu. Das heißt, diese Probleme, also oder manche dieser Probleme werden dann eben nur in den sozusagen im aktuellen Stable Kernel, was sozusagen das Äquivalent zu der aktuellen Firefox-Version wäre, sozusagen, um diesem ESR-Modell zu bleiben, oder in den beiden aktuellen Long-Term-Serien gefixt. Aber in älteren womöglich nicht. Das heißt, ich würde jedem davon abraten, solche alten Kernel nicht zu benutzen, weil die haben garantiert auch Sicherheitslücken, die teilweise bekannt sind. Das wird derzeit nicht ausgenutzt, aber wenn Ubuntu so verbreitet wäre wie Windows, dann wäre ich sicher, dass das Modell sich gar nicht mehr tragen würde, weil da zu viele Lücken bekannt sind in diesen alten Kerneln.
Genau. Ja, ich habe gerade geguckt, auf meinem Hauptrechner ist es ein 6, also 6.0 quasi immerhin, die da installiert ist.
Ja, das ist derzeit aktuell.
Da bin ich ganz froh, aber das ist ein Debian Unstable, was ich halt immer mit nutze. Und da, die sind vergleichsweise aktuell, sagen wir mal, also genau. Für Debian-Verhältnisse auf jeden Fall. Und auch gerade was Kernel betrifft, sind die immer mit gut dabei.
Ja. Wobei bei Debian Stable ist der Kernel halt auch manchmal schon so alt, dass man aus Kernel-Sicht und jemand, der sozusagen bei Heise auch manchmal mit Hardware-Treibern und Security zu tun hatte, einfach sagen würde, ich würde die Finger davon lassen und denke, Debian sollte da mal an seiner Philosophie arbeiten und wenigstens den Leuten das Einspielen neu aktueller Kernel auch bei der Stable-Distribution zu erleichtern, sozusagen. Man kann ja dann den Leuten die Wahl lassen, so ähnlich wie bei Firefox, benutzen sie den richtigen Firefox oder Firefox ESR, könnte man ihnen auch hier die Wahl lassen, benutzen sie eben aktuellen Kernel oder den neuesten Long-Term-Kernel und einmal im Jahr den Sprung machen, wie es zum Beispiel auch die Raspberry Pi Foundation eben beim Raspberry Pi OS macht dieser Tage, was eben aus Sicherheitsgründen und auch aus Treibergründen eigentlich eine schlaue Idee ist. Natürlich kann da irgendwas schiefgehen, immer mal, aber man kann die ja auch ja parallel installieren, das heißt, im Zweifel kann man dann den Leuten auch ein bisschen Zeit lassen, dass sie dann nochmal eine Zeit lang den alten Kernel weitergeben, weiter nutzen können, weil am Ende ist das Problem eh immer, wenn keiner diese Bugs bemerkt und meldet, dann werden sie auch ja später nicht behoben, das heißt, das Problem wird eigentlich immer größer, weil sich immer mehr Fehler zusammen aufschichten und dann ist es irgendwann womöglich so, dass irgendwas gar nicht mehr geht. Also ja. Möglichst zeitnah testen ist da eigentlich auch im Interesse aller.
Also ich habe gerade geguckt auf im Serversystem, wo ein Stable installiert ist, 5.10 sozusagen die aktuelle Variante.
Ja,
die
das ist tatsächlich eigentlich, das ist gerade noch so okay. Also nach dem, was Greg Coa Hartman sagt, der hat da mal einen schönen Blog-Eintrag drüber geschrieben, sollte man eben nur idealerweise eigentlich den neuesten Long-Term Kernel nutzen. Mhm. Das wäre in diesem Fall 5.15 oder und 5.10 ist die Serie davor. Und da ist es halt so, dass da jetzt so langsam, der ist demnächst dann 2 Jahre oder jetzt ungefähr 2 Jahre alt, dass es da demnächst so ist, dass gewisse Bugfixes in diese Serie dann nicht mehr zurückportiert werden. Das heißt, um VMs zu betreiben oder den Rechner so aufzuhaben, dass unvertrauenswürdige Nutzer da drauf können per SSH oder so, das ist dann eigentlich mit so einem Kernel nicht mehr möglich. Also zumindest sagen die Upstream-Entwickler das. Wenn Debian jetzt sagt, sie garantieren das, dann ist das natürlich was anderes, aber ich wüsste nicht, wie Debian das bewerkstelligen sollte. Also
ja. Und ich meine, es gab ja mal, weil du auch gerade das Thema Sicherheit ansprichst, dieses GR-Security-Projekt.
Das gibt es auch immer noch.
Ja, also das Projekt gibt es immer noch und die haben so quasi gewisse Security-Patches gemacht für den Kernel, aber die haben vor einiger Zeit gesagt, sie stellen das nicht mehr kostenlos zur Verfügung, sondern man muss das quasi abonnieren und zumindest ist das mein letzter Stand.
Ich muss gestehen, wie das aktuelle Geschäftsmodell von denen aussieht, weiß ich auch nicht. Aber es gibt das Projekt noch, sagen wir es mal so, ja.
Aber ist dir irgendwie was bekannt, dass aus der Richtung auch was in den Kernel mit reinfließt, was so, ich sag mal, Sicherheitserweiterung oder generelle so
eine Sache? Da passiert ständig was.
Okay.
Aber das ist ja nicht so, als hätten die ein Exklusivrecht darauf. Da gibt es ja auch tausende hunderte andere Entwickler, die sich um die Security kümmern. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich einige Entwickler konkret hingesetzt haben und die haben sich angeguckt, was das GR-Security-Projekt gemacht hat und versucht, das eben upstream einzubauen. Da hat sich enorm viel getan, aber natürlich waren die GR-Security-Leute auch nicht faul und haben wieder neue Sachen sich ausgedacht. Und das ist so ein bisschen, Security geht immer mehr, aber wir brauchen nicht alle eben Schlösser und Zugangssysteme wie eine Bank. Für was Typisches ist das, was im Kernel ist, wahrscheinlich allemal ausreichend. Und das Problem ist, dass diese GR-Security-Leute, diese Patches gehen ja dann, sie müssen ja teilweise rausgehen, weil sie eben GPL sind, gehen natürlich auch teilweise an die Öffentlichkeit. Aber es hat ja auch Gründe, warum die nicht einfach upstream eingebaut werden. Das heißt, da sind auch Sachen dazu, die Performance womöglich groß beeinflussen oder bestimmte Use Cases kaputt machen, was eben wegen der No-Regressions-Regel nicht so einfach ist, beziehungsweise da gibt es auch Möglichkeiten, um das zu verhindern. Das heißt, da muss man sich auch genau überlegen, wie viel Security brauche ich eigentlich, weil im Zweifel ist die Performance dann doch wichtiger, als sich gegen irgendwas abzusichern, was in dem konkreten Fall sowieso nicht passiert. Und vor allen Dingen sollten eben nicht alle Nutzer für unter irgendeinem Security-Feature leiden, was irgendwie einen Angriffsvektor absichert, der für 99,9% der Systeme überhaupt nicht relevant ist. Ja. Also da muss man eben genau überlegen. Das ist ein komplexes Feld. Und in einer idealen Welt, man muss es ja auch mal so sagen, das sind liebe und nette Leute, glaube ich, vermute ich mal, aber sie haben damit sozusagen sich eine Marke entwickelt, Security zu machen, aber es ist ja nicht so, als gäbe es nicht tausende oder wie gesagt hunderte andere Entwickler, die das auch machen, die das im Upstream-Kernel machen. Davon profitieren die ja auch und die haben eigentlich die Aufmerksamkeit genauso verdient, weil die helfen ja allen und nicht nur den eigenen Abonnenten. Also es ist immer sozusagen, mache ich das nur für mich oder meine zahlenden Kunden oder mache ich das für die Welt? Ja. Weil wenn ich das beim Upstream-Kernel mache, dann helfe ich ja der ganzen Welt und allen Nutzern und lege auch die Basis, um noch wieder zukünftige Verbesserungen auf den Verbesserungen, die ich einbringe, zu entwickeln, weil so geht die ganze Sache ja weiter.
Ich meine, das Projekt hat eine gewisse Sichtbarkeit, weil es eben sozusagen als Projekt strukturiert ist, weißt du, mit Namen.
Genau.
Und sozusagen
Ja, das gibt's beim Kernel auch. Es gibt ein Kernel Security Project KSP. Nee, irgendwie ist die Abkürzung anders.
So, ja.
Von Case Cook, KSPP oder so. Ich komme gerade nicht drauf.
Aber das gibt's schon lange. Ich glaube,
das gibt's schon lange. Und das hat eben tatsächlich auch einige der GR Security Sachen upstream gebracht. Und natürlich gibt es immer noch mehr, was ginge, aber ja, unsere aller Tage sind nur 24 Stunden ja, lang.
Das stimmt. Genau, und ich muss sagen, ich bin jetzt auch soweit eigentlich durch, was so meine Fragen betrifft. Es sei denn, du hast jetzt irgendwas noch, was du unbedingt loswerden willst.
Was ich loswerden, der Aufruf ist immer, Leute, helft testen. Das habe ich ja implizit schon gesagt. Mhm. Wirklich, wer beim Kernel wer ein bisschen was über das System lernen will und der Welt was Gutes tun will und sich auch bedanken will, dass die ganzen Kernel-Entwickler was die da investieren, das, wie gesagt, die Firmen oder eben auch die Hobbyentwickler, der lädt halt alle paar Wochen oder mal so ein RC-Kernel runter, kompiliert den oder irgendwie ein vorkompiliertes Paket und testet, ob damit nach wie vor alles geht und meldet diese Fehler, weil damit hilft man eben praktisch sich selbst und auch anderen, damit diese Fehler eben beseitigt werden, bevor andere Nutzer da reinrennen. Deswegen ist wirklich, dass du sozusagen jetzt, wo du mir die Chance gegeben hast, deinen Aufruf zu machen, ist das sozusagen das, wozu ich die Leute gerne motivieren will. Wirklich testen, helfen. Hm. Das gilt prinzipiell auch hier für andere Projekte. Wer sich für den Kernel vielleicht nicht interessiert, macht das eben bei GIMP, Firefox oder was anderem. Es braucht einfach die Nutzer, gerade beim Kernel, fürs Testen.
Und bei nächsten Chemnitz Linux-Tagen machen wir einen Workshop zum Testen von Linux-Kerneln.
Könnte man machen, schon. Ja. Ich weiß nicht, Ich habe vor Jahren schon mal einen Vortrag gemacht, aber Workshop weiß ich nicht. Ja, vielleicht könnte man das auch mal machen.
Man kann ja mal
selber Kernel kompilieren und dann mal einen Fehler und regelmäßig testen oder so. Ja, keine Ahnung, ob das wäre. Ja.
Mal schauen. Ja. Genau, also da kann man nur hoffen, dass es bald wieder Präsenzveranstaltungen gibt, dann mit solchen Workshops, wo man also auch quasi Leuten vielleicht direkt helfen kann. Das ist immer ein bisschen angenehmer wie remote in diesen Workshop-Settings, finde ich. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten würde ich erstmal dir sehr danken. Also danke dir sehr für die Zeit, für deine Worte.
Genau. Gerne doch, war nett.
War auch nett. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, dann können wir uns ja nochmal für ein weiteres Gespräch verabreden. Ansonsten alles Gute für dich, viele Regressions oder auch wenige, je nachdem, ich weiß nicht, was man sich am besten wünscht.
Und kooperative Entwickler wäre wahrscheinlich das, was mir am meisten helfen würde.
Okay, alles klar, dann machen wir das. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
Ja, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.